Ja, ich begrüße jetzt am Telefon den Pressesprecher von der Frankfurter Hauptschule. Einen schönen guten Abend.
Hallöchen.
Ja, wir haben von euch eine Pressemitteilung bekommen, die uns sofort umgeworfen hat. Ihr macht eine Ausstellung, wo ihr den Faschismus in den nächsten 10 Jahren prophezeit und sagt, wer uns jetzt was abkauft, der kriegt in 10 Jahren sein Geld zurück, falls der Faschismus nicht gekommen ist. Und vielleicht zitiere ich jetzt gleich mal so eine Sprecherin von euch. Wenn sich der Siegeszug von Esoterikern, Nazis und Esonazis weiter fortsetzt, werden die Diskussionen um Cancel Culture bald egal, weil dann die Meinungsfreiheit zusammen mit der Demokratie weggecancelt wird. Die AfD lässt sich langsam aber sicher zur Machtergreifung hofieren. Die Sache scheint ausgemacht. Alle haben Lust auf Selbstmordparty. Wir wetten auf den Faschismus. Soweit euer Teaser. Vielleicht für unsere Hörerinnen mal als erstes, die euch jetzt noch nicht kennen, was ist die Frankfurter Hauptschule?
Wir sind eine Künstlergruppe von gut 20 Leuten aus Frankfurt. Die meisten haben Kunst studiert oder studieren noch Kunst. Manche machen auch gar nichts. Und ja, genau. Wir wetten auf den Faschismus.
Ja, ihr habt in der Vergangenheit schon eine ganze Menge wie Performances auf Straßen gemacht. Jetzt eure erste Ausstellung, die sich damit beschäftigt, wie hier jetzt gerade so ein, aus eurer Sicht, so ein Rechtsruck vor sich geht. Ihr beobachtet einerseits mediale Phänomene, andererseits aber auch im Bereich der bildenden Kunst Sachen, die euch massiv beunruhigen. Vielleicht kannst du das mal ein Stückchen ausführen.
Genau, es gibt so ein Trend, könnte man sagen, seit ein paar Jahren in Deutschland, aber auch Osteuropa zum Beispiel, den wir so eine neue Romantik nennen würden, also vor allem unter jungen Künstlerinnen und Künstlern. Also da sieht man extrem gehäuft in der letzten Zeit so, ja, ich sag mal, mystische Bilderwelten und genau, Materialien sind so viel Holz, Äste, Erde, Heilsteine, Rauch und so weiter und genau, Motive wie Drachen, Ritter, Feen, Schwerter. Genau, das geht alles so ein bisschen halt in so eine Richtung nordische Mythologie, Esoterik und genau, also als es so aufkam, hat man gedacht, okay, das ist irgendwie lustig, ironisch, sieht ganz gut aus, aber jetzt hat es so ein Ausmaß angenommen, dass es zumindest bemerkenswert ist.
Mhm. Ihr setzt euch jetzt in dieser Ausstellung speziell damit zusammen, kontextualisiert das aber auch in solche Bewegungen wie Impfgegnerei, Querdenkerei oder sowas. Wo seht ihr die Anschlusspunkte? Also funktioniert das so unkompliziert?
Zwischen Künstlerinnen und Querdenkern?
Ja, oder? Ja.
Da gibt es natürlich jetzt auch nicht irgendwie personelle Überschneidung, zumindest glaube ich nicht unbedingt nennenswert. Was wir interessant fanden, ist, dass also zu einer Zeit, wo also ja Nazis zusammen mit irgendwelchen Hippies auf die Straßen gehen und den Reichstag stürmen oder in den USA das Kapitol, viele jüngere Künstlerinnen zeitgleich so eine Kunst machen. Und das fanden wir, dass man es zumindest mal ansprechen könnte.
Mhm. Nun, die deutsche Romantik aufs Korn zu nehmen, ist sicherlich immer richtig und gut. Romantik hat natürlich auch in der Vergangenheit auch noch mal andere Ebenen gehabt, wo sie vielleicht nicht nur so regressiv gewesen ist, wie speziell dann die deutsche Romantik in ihrer Hochzeit. Und wenn man jetzt noch mal schaut, was viele von diesen, du sprachst gerade von Hippies oder so, im Nachfeld der Berichte des Club of Rome hat sich ja irgendwie so eine Öko-Bewegung entwickelt. entwickelt, die ja sicherlich auch irgendwie neben diesem Esoterischen auch so ein romantisches Signum hat. Wie kann man, also gelingt es überhaupt, dort so das offen zu verhandeln, dass da sichtbar wird, inwiefern jetzt in diesen Sachen, dass man sich jetzt hier mit Pelzen behängt oder Hörner aufsetzt, wie dieser Heini da bei dem Sturm aufs Kapitol, kriegt man das irgendwie aufgeklärt, kriegt man das irgendwie entwickelt?
Die Frage wäre, was aufzuklären und zu entwickeln wäre. Ich glaube, was irgendwie eindeutig ist, ist, dass die Rechte heute irgendwie postmoderner geworden ist, humorvoller. Also da finden ja auch so Sachen, also so ein Prozess von der Gamification statt. Also das, was weiß ich, so Live-Action-Roleplay-mäßig man irgendwie Punkte sammeln kann. Also ich glaube, bei dieser Kapitolnummer oder ähnlichen Sachen gibt es ja, dass dann irgendwie so im Internet Ranglisten oder sowas kursieren, für was für Moves man wie viel Punkte kriegt und auch natürlich das ganze, diese Kostümierung und so weiter, das scheint mir nicht die schlechteste Strategie zu sein auf eine Art und Weise. Also bei der AfD funktioniert es ja ein bisschen auch ähnlich. Also die sind ja nicht mehr irgendwie, was weiß ich, so wie die NPD oder so beinharte Nazis, die das auch sagen. Und wenn man den irgendwie mit Hitler kommt, dann feiern sie es entweder oder werden so wortkarg, und mit der AfD läuft es ja ganz anders. Die lachen das ja eher weg und sagen heute dies, morgen das. Also so ähnlich wie Trump ja auch Politik gemacht hat, also so ein bisschen Fake News mäßig. Scheißegal, was ich gestern gesagt habe, heute sage ich was anderes oder so. Das scheint mir schon ein ganz erfolgreiches Konzept zu sein. Und auf diesen Corona-Demos, also diesen Querdenker-Demos, ist es natürlich auch nochmal extrem. Also es ist ja fast eine Art postmoderne SA, die da auf die Straße geht. Und viele Leute sicherlich auch verwirrt und viele Leute auch anspricht.
Ihr nennt eure Einzelausstellung, die da jetzt stattfindet, Kanzelkultur, in so einer ganz seltsamen Schreibweise mit dazwischen gemischten Großbuchstaben. Ich habe es noch nie ganz verstanden. Klar ist natürlich, dass es irgendwie auch um diesen Kontext geht, der Selbststilisierung als Opfer, wenn irgendwie Rechte und Nazis eine Cancel Culture beklagen, die ja auch relativ gern in eure Richtung dann so, das sind halt die Linken, die wollen uns da irgendwie so ein bisschen geiseln oder so. Wie versucht ihr euch da jetzt so, gerade auch mit im Hintergrund von diesem Titel zu positionieren?
Am liebsten gar nicht. Also du hast schon recht, das ist natürlich etwas verwirrend aufgezogen und auch sicherlich auch ein bisschen gewollt ambivalent. Gleichzeitig, also diese Schreibweise, also Groß- und Kleinbuchstaben gemixt, deutet ja eher so ein nachäffendes Sprechen an. Zugleich machen wir aber natürlich auch irgendwie selber so ein bisschen so einen Cancel-Move, zum Beispiel gegenüber dieser neuen jungen Romantik. Wir können und wollen uns da eigentlich jetzt nicht in Bezug auf Cancel Culture so direkt festlegen. Es interessiert uns da eigentlich mehr, so eine Zerrissenheit auszustellen. Und ich meine, eins ist ja klar, gecancelt wurde irgendwie schon immer. Und wenn, also auch bevor es diesen Begriff gab oder so, ist ja auch ganz normal, irgendwie manche Ideen setzen sich durch, andere Ideen finden viele Leute scheiße, die setzen sich nicht durch. Das ist ja eigentlich das Gleiche wie canceln. Natürlich hat dieses Phänomen in den letzten Jahren oder auch speziell seit Corona nochmal ziemlich angezogen und da passieren natürlich auch teilweise etwas absurde Sachen, die man jetzt auch nicht immer cool findet. Genau, es ist so ein, ja, es ist natürlich ein großes Knäuel, wo an vielen Fäden Leute ziehen und man schnell den Überblick verliert und unsere Ausstellung ist jetzt auch nicht unbedingt angetreten, um das alles zu entwirren.
Das ist
vielleicht sogar mehr, um alles noch mehr zu verwirren, um in der Anhäufung von möglichst viel Schwachsinn dann doch irgendwie einen Funken Wahrheit zum Leuchten zu bringen.
Ja, das ist euch bis dato schon gelungen. Also bei mir hat es ganz schön gepfiffen im Hirn, als ich das gesehen habe, was ihr so in der Vergangenheit dazu produziert habt. Was mir auch sehr gefallen hat, ist zu eurem Ausstellungstext da von Dietrichsen, dass er da so schreibt, naja, ich cancel halt regelmäßig irgendwie was. Ne? Dann hat mir irgendwie die Literatur gefallen und dann fand ich die irgendwann total doof, weil ich habe irgendwas Besseres gefunden. Das hat mich also persönlich sehr mitgenommen. Und was mich natürlich auch mitgenommen hat, ist dieses kleine Häppchen, was er so verteilt, dass er sagt, jetzt guckt euch mal auf YouTube dieses Video an, seit ich weiß, dass Hugo Boss irgendwie SS-Uniform genäht hat.
Seit Hugo Boss im Dritten Reich SS-Uniform geschneidert hat, trage ich keine SS-Uniform mehr.
Genau, das ist also, das war auch wirklich herzallerliebst anzuschauen für alle, die jetzt mitgehört haben. Ihr könnt das tun. Ansonsten ist die Ausstellung jetzt tatsächlich in Aachen, richtig?
Mhm. Ja.
Und die ist im realen Leben jetzt so beobachtbar? Also man kann da als Mensch aus Fleisch und Blut reingehen oder wie sind da jetzt gerade so die Regeln mit der Seuche und all dem?
Ach so, ja, die eröffnet am Samstag, am kommenden Samstag. Und also die Auflagen sind, glaube ich, so die ganz normalen 2G oder ich weiß gar nicht, was die hier gerade machen. Ich glaube 2G. Die geht von 17 Uhr bis irgendwann später Abend, frühe Nacht oder so. Und da wird sich das dann schon ein bisschen verteilen, nehme ich an.
Das ist schön zu hören. Also würden wir jetzt mal unsere HörerInnen einfach mal losschicken nach Aachen. Das ist zwar nicht der nächste Weg, aber es ist ein schöner Ort und er hat eine schöne Ausstellung. Ich danke dir für das Gespräch. Danke euch als Gruppe für das, was ihr schon verzapft habt. Und freue mich auf das Echo auf eure Ausstellung.
Ja, super. Vielen Dank.
Tschüss.